Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Und das wird der Moment des Erinnerns an die Größte des Country, an die Königin, die 80 geworden ist und jetzt gestorben. Dolly Parton, Musikerin, Unternehmerin, Mäzenin für die Wissenschaft, Feministin, eine selbstbestimmte Frau in einer patriarchalen Musikindustrie mit einer beispiellosen Karriere. Wir werden ausführlich an sie erinnern, hier in dieser Sendung Fazit, die Kultur vom Tage. Und dann besuchen wir aber natürlich auch die Computerspielemesse Gamescom, die heute Abend eröffnet wurde, eine der größten ihrer Art. Dann machen wir eine Runde mit der S-Bahn in Berlin, um ein bemerkenswertes Jubiläum zu feiern. Und wir fragen, wie es dazu kam, dass ein Mitglied der Performancegruppe Pussy Riot für den russischen Geheimdienst gearbeitet hat. Aber erstmal natürlich Dolly Parton, die große Dolly Parton. Ihr Neffe Brian Seaver hatte heute bei Social Media ihren Tod verkündet und hat auch dies hier gesagt.
By her example, we believe that anything was possible. She never saw a door she couldn't open, and the door she opened made and changed history.
Alles ist möglich, das hat sie gezeigt, sagt er. Jede Tür, die möglich war, die man öffnen konnte, hat sie geöffnet und sie hat damit Geschichte geschrieben. Dolly Parton. Einer ihrer größten Songs, die große, große unerreichte Dolly Parton, Jolene. Nicht nur Musikerin war sie, sie war auch jemand, der die Gesellschaft, die amerikanische Gesellschaft mitgeprägt hat, der viele auch Debatten mit angestoßen hat, der sich auch engagiert hat und jemand, der auch eine ganz bestimmte Biografie mitbringt, die sie stark geprägt hat. Kerstin Poppendieck erinnert an Dolly Parton.
Jolene.
Bekannt war Dolly Parton vor allem als Königin der Country-Musik. Dabei war sie viel mehr. Schauspielerin, Buchautorin, Stilikone, Geschäftsfrau und Philanthropin. Geboren am 19. Januar 1946 in Locust Ridge, Tennessee, wuchs sie mit ihren Eltern und 11 Geschwistern in einer Einraumhütte in den Bergen auf. Geld war immer knapp in ihrer Familie. Um diesem Alltag zu entfliehen, begann Dolly Parton schon früh Musik zu machen. Mit 6 sang sie in der Kirche, mit 8 spielte sie Gitarre und trat im Radio und Fernsehen auf. Ihre ersten professionellen Studioaufnahmen machte sie mit 13. Das war der Beginn einer einzigartigen Karriere als Musikerin. Dolly Parton hat sich nie für die Verhältnisse geschämt, in denen sie aufgewachsen ist. Im Gegenteil. Sie hat sie in einem ihrer bekanntesten und für sie wichtigsten Lieder thematisiert. Coat of Many Colors.
She made my coat of many colors that I was so proud of.
But my favorite song, and I've said
ich bezweifle, dass ich jemals ein Lied schreiben werde, das mir mehr bedeutet als Coat of Many Colors. Denn darin geht es um die Familie, es geht um meine Mama, es geht um Mobbing, es geht um Akzeptanz und um Vielfalt. Es geht um all die Dinge, die wirklich wichtig sind. Aber damals wusste ich das noch nicht.
My coat of many colors that my mama made for me. Made only from rags, but I wore it so proudly.
Zu Beginn ihrer Karriere hatte es Dolly Parton nicht leicht, als Künstlerin ernst genommen zu werden. Ihr grell geschminktes Gesicht, die blonde Perücke und ihre kurvige Figur erregten Aufsehen, aber nicht unbedingt Respekt. Sie wolle unbedingt auffallen, hat Dolly Parton mal gesagt. Und es koste viel Geld, so billig auszusehen.
Es ist eine bewusste Entscheidung. Ich mag es nicht, wie alle anderen zu sein. Also habe ich beschlossen, dass ich etwas tun würde, das Aufmerksamkeit erregt. Ich dachte, sobald Menschen den Schock über mein Aussehen überwunden haben, werden sie schon erkennen, dass mehr in mir steckt. Ich bin sehr real, und zwar da, wo es darauf ankommt, im Inneren. Das Showgeschäft ist ein Witz, mit dem man Geld verdienen kann. Und es hat mir einfach immer Spaß gemacht, Witze zu erzählen.
Showbusiness is a money-making joke, and I just always like telling jokes.
Love 1974 gab es eine Nacht, die Dolly Partons Leben für immer veränderte. In dieser Nacht schrieb sie 2 Lieder, Jolene und I Will Always Love You. Beide wurden zu Welthits. Und dann sang Whitney Houston 1992 I Will Always Love You. Und das Lied wurde zu einem der erfolgreichsten Songs aller Zeiten. Von da an hatte Dolly Parton finanziell ausgesorgt, denn sie hatte die Rechte an dem Song immer behalten. Sie eröffnete Vergnügungsparks mit dem Namen Dollywood, schrieb Bücher und gründete eine Organisation, die Kinder unterstützt, lesen zu lernen. Während der Corona-Pandemie spendete Dolly Parton über $1 Million, um die Forschung für einen Impfstoff voranzutreiben. Aus der Politik hielt sie sich raus. Auch private Skandale gab es keine. Dolly Parton war clever, in vielerlei Hinsicht. Und sie war eine Feministin, lange bevor der Begriff präsent wurde, und thematisierte immer wieder Frauen und fehlende Gleichberechtigung in ihren Liedern. Dolly Parton steht vor allem für Country-Musik. Aber sie hatte auch ganz bewusst Popsongs aufgenommen, um ein so großes Publikum wie möglich zu erreichen. Im Laufe ihrer Karriere schrieb sie 25 Nummer-1-Hits, verkaufte mehr als 100 Millionen Alben, gewann Grammys, hat gleich 2 Sterne auf dem Walk of Fame in Hollywood und ist Mitglied der Country Music Hall of Fame und der Rock'n'Roll Hall of Fame. Keine Musikerin hat die Country-Musik der USA so sehr geprägt wie Dolly Parton.
Oh, ich bin kein Genie. Das liegt mir einfach im Blut. Und ich habe ein Talent fürs Reimen. Ich sage immer im Scherz, ich habe mindestens 3000 Songs und davon 3 gute. Ich könnte nicht aufhören, Lieder zu schreiben, selbst wenn ich wollte. Das gehört zu mir wie das Auftragen meines Make-ups. Und ich hoffe, dass ich das bis zu meinem Tod tun kann, der hoffentlich noch weit, weit weg ist.
Jetzt kam der Tag doch früher, als erhofft. 80 ist sie geworden. Dolly Parton. Kritikerin Jenny Zilker ist jetzt am Telefon. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was hat sie, diese Dolly Parton, für die feministische Sache getan?
Na, ich meine, sie war das die Ausgebot an mein Körper gehört mir, ich mache, was ich will. Sie hat mal den Song geschrieben, Everything's Beautiful in Its Own Way. Also sie hat das wirklich ausgelebt. Das kann ja auch für Feministinnen oder für Frauen, für Männer keine Beschränkungen geben, wie man seinen Körper zu definieren möchte oder sehen möchte. Und was wir gerade auch schon gehört haben, also Body Positivity ist eine Sache, aber ich finde, wenn man Body Positivity predigt, muss man auch Botox Positivity predigen. Und das hat sie eben auch da einfach ganz nonchalant mit reingenommen. Also hat gesagt, mein Körper, der soll so und so sein und hat sich auch, also hat auch nie darüber, hat er nie vertuscht, dass sie sagt, ich mache alles Mögliche für meinen Körper, ich lasse mich operieren, das ist ja egal, das hat ja nichts damit zu tun, dass sie eine selbstbestimmte Frau ist. Und das finde ich schon, ist ein, also gerade für ihre Generation und für da, wo sie herkommt, diese sehr konservative Country-Szene, ist das schon sehr ungewöhnlich.
Das war also auch, was das angeht, was Körperbilder angeht, schon eine frühe Selbstbehauptung und auch ein selbstbewusstes Umgehen auch mit Schönheitsoperationen. Ich meine, es wurde ja auch viel diskutiert, welches Bild oder welches Image sie damit auch transportiert, vielleicht auch für andere Frauen, die sozusagen sich dort eingeschränkter fühlen mit ihrem Körper. Was hat das bedeutet damals schon? Das ist ja viele Jahrzehnte her.
Genau, dass man überhaupt dieses Bild besprechen muss, ist ja schon ein Problem, ne? Dass das immer wieder eine Rolle spielt, das meine ich damit. Und das hat sie ganz klar gesagt, also da war sie immer sehr klar und hat, also sie hat natürlich so gehandelt, wie Feministinnen in Gänsefüßchen handeln, eben als Großunternehmerin, als erfolgreiche Musikerin, als jemand, der also genau weiß, was er mit seinem Leben anfangen will. Aber sie hat halt dabei einfach gesagt, ich lasse mich doch nicht einschränken, weil irgendjemand erwartet, dass, keine Ahnung, selbstbewusste, selbstbestimmte Frauen so und so nicht aussehen. Ob das jetzt ein Klischee ist, also auch Klischees haben ja viel mit Tradition zu tun. Und wenn ihr das einfach so gefallen hat, dann darf sie das natürlich machen. Das hat sie einfach nicht interessiert. Und ich meine, sie war auch eine gute Schauspielerin. Sie hat ja auch in vielen Filmen ganz erfolgreich gespielt, in Steel Magnolias zum Beispiel, und hat das wirklich auch sehr, sehr schön gemacht und hat dann nochmal dieses, also gerade bei Steel Magnolias gibt es genau dieses Frauenbild, diese starken Frauen, die aussehen wie so Barbies aus den Südstaaten in den 60ern, aber eigentlich alles in der Hand haben, dass das zusammengeht. Da hat sich, finde ich, sehr, sehr viel getan und das alles, ohne irgendwie dabei extrem laut zu werden, ist jetzt einfach gezeigt, wie es geht.
Hat sie denn etwas für die, ich sag mal, feministische Bewegung getan? Kann man sagen, dass sich der Feminismus auch zumindest in Teilen an ihr ein Vorbild genommen hat?
Vorbild weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig ist, aber Feminismus ist für mich überhaupt keine Bewegung, sondern es ist einfach Teil der sollte Teil unserer Gesellschaft sein. Wir sollten eigentlich alle FeministInnen sein.
Aber damals war es noch was Besonderes, als sie damit begann, genau, sich selbst nicht, bewusst zu behaupten.
Genau. Was sie gezeigt hat, ist, dass es eben auch in alle Richtungen funktioniert. Also, dass man Feministin sein kann und eben trotzdem aussehen kann wie eine Barbie, meinetwegen. Ja? Oder eben, dass man Feministin sein kann und Botox benutzen kann und dass das miteinander überhaupt nichts zu tun hat. Das war, glaube ich, nicht von Anfang an klar. Ja, und das hat sie jetzt zumindest in den 60ern, 70ern, sie hat ja schon sehr früh, dieses Dame Blonde, was wir gerade gehört haben, ist von 1966. Da spielt sie ja schon mit diesem Klischee, nur weil ich blond bin, denkt doch nicht, dass ich irgendwie weniger nachdenke oder weniger weiß. Das ist tatsächlich was damals noch ein stärkeres Klischee war. Dagegen hat sie schon ganz früh gearbeitet. Ich glaube heute, also ich meine, dass es heute so ist, dass es wirklich weniger mit dem Aussehen verbunden wird, obwohl immer noch sehr viel aufs Aussehen von Frauen geguckt wird und auch sehr viel darüber
diskutiert wird.
Genau.
Bis zu Ariana Grande heutzutage wird ja auch wieder debattiert.
Genau, das wird immer noch debattiert, aber ich glaube, da ist eine Sensibilität entstanden, das ist den Menschen heutzutage zumindest bewusster und daran würde ich schon sagen, sind auch solche wirklich super erfolgreich und auch sehr, ja, einfach auch starken und Musikerinnen wie Dolly Parton mitverantwortlich.
Aber die Debatten bleiben eben, ne? Ich habe gerade Ariana Grande erwähnt, also die Debatten bleiben bis heute, dass Musikerinnen eben immer wieder auch, dass immer wieder über ihren Körper debattiert, diskutiert wird. Letztlich tun wir das ja auch jetzt hier in diesem Moment, ne?
Genau, jetzt habe ich auch drüber nachgedacht, wir machen das auch, aber in dem Fall ist es tatsächlich wichtig, weil das eben für sie, sie macht das, hat das ja auch gemacht, also sie hat das ja ganz bewusst auch, sie hat sich ja ganz bewusst auch so inszeniert und hat halt irgendwie, ja, den Leuten das ja auch vorgesetzt und ist nicht ruhig geblieben bei diesem Thema, ne? Und wenn Leute sie angesprochen haben darauf, hat sie gesagt, wieso, ich kann das doch machen, ich darf das doch machen, sie darf das.
Ne? Ja, und dann war sie ja auch natürlich sehr erfolgreiche Unternehmerin, eine selbstbestimmte Unternehmerin in einer patriarchalen Musikindustrie, wie ist ihr das gelungen?
Ja, sie hat, ich glaube, sie hatte einfach keine Angst davor, hatte vielleicht auch die richtigen Berater, keine Ahnung. Aber dass sie war halt vor allen Dingen hat sie ihre Musik ja selbst geschrieben, also ihre Songs nicht alle jetzt, nicht musikalisch, aber die Texte eben selbst geschrieben. Also hat von Anfang an sich mit dem Urheberrecht und Urheberschaft sehr stark beschäftigt. Also wusste genau, was das bedeutet. Ich habe den Song geschrieben. Welche Gelder kriege ich dann dafür? Womit muss ich eintragen lassen und so? Das war ja alles nicht egal. Sie ist nicht aufgebaut worden als Musikerin, wie viele aus der Zeit, weil man irgendjemand brauchte, also irgendeine Frau, die Gitarre spielt, sondern sie hat das selbst gewollt. Die ist selber in diese Musikkarriere reingegangen. Das war früher gar nicht so üblich bei Frauen und hat das deswegen alles gelernt und hat dann halt einfach darauf geachtet, dass sie das auch irgendwie weiterhin macht. Sie hat ihr 49. Album war das, glaube ich, vor einem Jahr noch, hat sie so ein Duettalbum rausgebracht mit ganz vielen anderen wirklich großen Namen von Pink über Paul McCartney bis weiß nicht wen. Und da hat sie dann irgendwie nur noch Coverversionen gesungen. Aber sie hat halt eben auch sehr viel selbst geschrieben. Und sie kennt einfach dieses ganze Business wirklich von der Pike auf.
Und was Sie gesagt haben, jemand, der eben auch unternehmerisch sehr smart vorgegangen ist, auf Urheberrechte geachtet hat, auf Rechte auch geachtet hat, zum Beispiel I Will Always Love You. Ich glaube, das war ein sehr schlauer Schachzug, das eben nicht irgendwie zu verkaufen, sondern das eben tatsächlich Whitney Houston singen zu lassen und damit auch nochmal den eigenen Wohlstand zu vergrößern. Genau. Also ich gebe ehrlich zu, dass das, ich weiß nicht, gibt es so etwas wie ein Lieblingslied, irgendetwas Ikonisches von Dolly Parton für Sie? Ich gebe zu, meins ist wirklich I Will Always Love You, das hören wir auch noch. Was ist es für Sie?
Na, Dumb Blonde haben wir gerade schon gehört, das mag ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Ich mag von dieser letzten Platte, da mochte ich eigentlich sehr wenig, das ist so ein Rockstar, heißt das Album, also dieses Duettalbum, da finde ich das meiste ziemlich rockröhrig, aber ich mag das Stück mit Pink ganz gerne und es gibt eins mit Debbie Harry, das finde ich auch ganz schön. Mein Lieblingslied wäre aber auch tatsächlich Jolene und Dumb Blonde.
Beide haben wir schon gehört. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Jenny Zilker, Kritikerin über Dolly Parton, die jetzt im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Herzlichen Dank. Und wir schauen natürlich in die Heimat von Dolly Parton und sprechen mit unserem Korrespondenten Jasper Barenberg in Washington. Wie reagiert denn die Musikszene auf die Todesmeldung?
Also das Erste, was hier auffällt, ist, wie viele Bekundungen jetzt nach und nach reinkommen. Es werden sicherlich noch viel mehr werden. Da muss man schon ein bisschen auswählen. Ein Überblick ist da jetzt schon nahezu unmöglich. Ich greife mal ein paar Stimmen raus. Musiklegende Dionne Warwick schreibt auf X: Ganz sicher werde ich ihr Lachen vermissen, ihre Witze und ihre Persönlichkeit. Ruhe in Frieden, meine Freundin, mein Herz ist schwer. Die Country-Sängerin Reba McEntire, über 4 Jahrzehnte mit Dolly Parton befreundet, verabschiedet sich eben entsprechend auf sehr persönliche Weise, bezeichnet sie als Buddy, als gute Freundin, schreibt, Parton habe mit ihrem großen Herz unglaublich viel gegeben. Ihre Würdigung endet eben mit I will always love you, Reba. Besonders anrührend fand ich die Reaktion von Kacey Musgraves, die gehört einer eher jüngeren Generation von Country-Sängerinnen an, die schreibt, the world feels a lot less sparkly all of a sudden, also sinngemäß, die Welt hat ganz plötzlich ein wenig Funkeln verloren. Und aus der Filmszene vielleicht noch 2 Stimmen, Jamie Lee Curtis würdigt Parton nicht nur als Künstlerin eben, sondern als außergewöhnlich mutigen und menschlichen Menschen. Curtis betont, wie sehr Parton andere durch ihr Beispiel beeinflusst habe. Und als letztes Julia Roberts, ihre Partnerin in dem Film Steel Magnolias, nennt Parton einen magical and joyous human, also einen magischen und fröhlichen Menschen, und sagt, es sei ein Schatz gewesen, sie gekannt zu haben.
Und sie war ja eben nicht nur eine großartige Musikerin, die viele geprägt hat, sondern eben auch eine gesellschaftliche, auch zum Teil eine politische Figur. Jemand, der zum Beispiel auch viel Geld als Mäzenin auch investiert in Bildung, in Wissenschaft, wir haben das schon gehört. Welche politischen Reaktionen gibt es denn auf ihren Tod?
Also auch die politischen Reaktionen sind breit gefächert aus allen Lagern. Donald Trump, der US-Präsident, hat sich natürlich zu Wort gemeldet, hat Dolly Partons Tod als true loss for millions of people bezeichnet, also als einen großen Verlust für Millionen Menschen, würdigt sie als größte Country-Sängerin überhaupt und weit mehr als das. Er hat außerdem schon angeordnet, dass die US-Flagge eine Woche lang auf Halbmast gesetzt wird an allen öffentlichen Gebäuden, ab heute hier also in Washington. Auch das ein, wie ich finde, bemerkenswertes Zeichen. Wie überhaupt man sagen muss, dass aus allen Lagern Reaktionen kamen. Ich nehme mal von der Seite der Demokraten den bekannten Senator Bernie Sanders, der eben darauf hingewiesen hat, dass sie nicht nur eine große Entertainerin war und Songwriterin, sondern er hat ausdrücklich auf ihr Engagement für die Alphabetisierung hingewiesen, Bildung allgemein, LGBTQ-Rechte, Gesundheitsversorgung, Katastrophenhilfe, also Dinge, die ihm besonders am Herzen liegen. Und wenn man sozusagen so eine erste Zwischenbilanz ziehen möchte, dann fällt eben auf, dass es oft weniger um die Musik geht, sondern mehr um die Persönlichkeit, um den Menschen Dolly Parton und an den Äußerungen von so vielen Politikerinnen und Politikern, Leuten aus der Wirtschaft und aus den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen kann man eben auch ablesen, Dolly Parton war in den USA eine der wenigen Prominenten, die sowohl in den konservativen Gegenden als auch bei liberalen Amerikanern eben enorm beliebt und anerkannt war.
Reaktionen auf den Tod von Dolly Parton in den USA, das war unser Korrespondent in Washington, Jasper Barenberg.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Georg Scharek.
Mit seinen Bildern prägte er die Identität seines Volkes. Jetzt ist Sliman Mansour, einer der bekanntesten palästinensischen Künstler, mit 79 Jahren gestorben. Seine Bilder und Skulpturen zeigen palästinensische Traditionen, aber auch die Sorgen und Nöte unter israelischer Besatzung. Auf Mansours Gemälde »Kamel der Mühsal« von 1973 ist beispielsweise ein palästinensischer Lastenträger zu sehen, der die Stadt Jerusalem auf seinem gebeugten Rücken trägt. Das palästinensische Kulturministerium nannte das Bild eine künstlerische und nationale Ikone. Dass Sliman Mansour nach seinem Tod politisch vereinnahmt werden könnte, befürchtet der Kulturjournalist Carsten Probst. Er sagte im Deutschlandfunk:
Ich fände es jetzt eigentlich eine sehr gute Gelegenheit, eine große Einzelausstellung mal zu organisieren. Denn das Werk selbst, wenn man das sich anschaut, widersteht eigentlich dieser schnellen politischen Vereinnahmung. Und es lehrt, finde ich, auch, was in diesem ganzen Konflikt seit langem ja zu kurz kommt, nämlich Empathie, Mitgefühl, unabhängig von so irgendwelchen nationalen oder politischen Zuschreibungen, sondern einfach erst einmal auf das Leben der Menschen zu schauen.
Kurz mal Funkstille bei NDR1, Radio MV oder beim Nordmagazin. Mit dieser Aktion auf Kanälen im Radio und Fernsehen will der Norddeutsche Rundfunk auf mögliche Konsequenzen einer AfD-geführten Landesregierung hinweisen. Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern will in diesem Fall den Staatsvertrag des NDR und den Medienstaatsvertrag kündigen. Laut Rechtsexperten ist das möglich, würde aber aufgrund langer Fristen frühestens 2031 wirksam werden. Die AfD begründet ihr Vorhaben mit dem Vorwurf, dass die Partei im Programm von ARD und ZDF nicht vorkommt. Eine ähnliche Aktion wie beim NDR gab es vorher beim Mitteldeutschen Rundfunk. Statt Nachrichten war im TV-Regionalmagazin für Sachsen-Anhalt sekundenlang ein schwarzer Bildschirm zu sehen. Ähnliche Aktionen laufen auf der MDR-Homepage und den Instagram-Kanälen. Wegen einer kritischen Mao-Darstellung hat ein Gericht in China die Höchststrafe verhängt. 3 Jahre Haft wegen Beleidigung von Helden und Märtyrern. Schuldig gesprochen wurde der regierungskritische Künstler Gao Chen. Und zwar wegen Kunstwerken, die er schon vor Jahren geschaffen hatte. Benjamin Eisel.
Unter der Führung von Staats- und Parteichef Xi Jinping wird eine mutmaßliche Verunglimpfung des Staatsgründers Mao Zedong zunehmend hart verfolgt. Die Spielräume für Künstlerinnen und Künstler sind in den vergangenen Jahren zudem immer enger geworden. Im Jahr 2018 wurde ein Gesetz zum Schutz von Helden und Märtyrern verabschiedet. Die kritischen Kunstwerke der Gao-Brüder entstanden allerdings rund 10 bis 15 Jahre vor Inkrafttreten dieses Gesetzes.
Gao Zhen und sein Bruder Gao Qiang waren Anfang der 2000er Jahre mit Kunstwerken bekannt geworden, die sich kritisch mit Mao, der Kulturrevolution und den Protesten auf dem Platz des Himmlischen Friedens auseinandersetzten. Gao war 2022 in die USA gezogen und 2024 bei einem Besuch in China festgenommen worden. Seitdem sitzt er in Haft.
Georg Scharek mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Und künstlerischer Widerstand gegen Regime, der beschäftigt uns jetzt auch. Pussy Riot in Russland, dieses Performance-Kollektiv, hat ja schon viel erreicht, auch Aufmerksamkeit auf die Unterdrückung im eigenen Land, hat sich mutig da schon vor vielen Jahren auf die Straßen von Moskau und anderen Orten gestellt und performt, Musik gemacht, provoziert. Viele der Pussy Riot-Mitglieder leben inzwischen im Westen, aber nun gibt es eine von ihnen, zumindest ein ehemaliges Mitglied, was jetzt etwas öffentlich gemacht hat, was, glaube ich, auch die Kunst- und Kulturszene überall ziemlich zu Diskussionen herausfordern wird. Rita Flores, so nennt sie sich jedenfalls, ist jetzt an die Öffentlichkeit gegangen mit einer ziemlich brisanten Enttarnung. Seit 2023 hatte sie nach eigenen Angaben für den russischen Geheimdienst als inoffizielle Mitarbeiterin gearbeitet und auch ihre Kolleginnen mit ausgehorcht. Und jetzt ging sie damit an die Öffentlichkeit, nachdem es ihr gelungen war, vor gut einer Woche in den Westen zu fliehen. Diese Nachricht schlug ziemlich ein. Christine Hamel, Sie haben diesen Fall beobachtet. Erstmal, ja, klingt nach dem Künstlernamen Rita Flores. Wer genau ist sie eigentlich?
Ja, Rita Flores heißt eigentlich Margarita Konovalova. Sie ist 2018 zu Pussy Riot gestoßen und seither ist sie eine der bekanntesten Figuren im künstlerischen und politischen Kreisen. 2020 hatte sie zusammen mit Maria Aljochina, der Gründerin von Pussy Riot, Regenbogenfahnen an öffentlichen Gebäuden in Moskau angebracht. Und im selben Jahr folgte dann noch die Performance Vorsicht Fragil, bei der die beiden Aktivistinnen in russischer Tracht, so mit diesen schönen Kokoschniki, mit diesen Haarkränzen, einen Mann in Polizeikampfmontur an einem Laternenpfahl nahe dem Roten Platz festgebunden hatten. Bei einer anderen Aktion hat sich Rita Flores in Stacheldraht eingewickelt, um auf die Repressionen in Russland aufmerksam zu machen. Und noch nach jeder Aktion gab es Verhöre. Der FSB und Rita Flores kennen sich sozusagen schon seit einiger Zeit.
Aber eben so, wie man es vielleicht von außen erwartet hätte, nämlich sie als Dissidentin, als jemand, der im künstlerischen Widerstand ist. Nun sagt sie also, sie sei angeworben worden. Wie genau lief denn diese Anwerbung ab?
Ja, es gab 2022 und 2023 mehrere Hausdurchsuchungen bei ihr. Sie hatte zu Butscha einen längeren Post abgesetzt. Damit wollte man sie irgendwie kriegen. Butscha gilt in Russland ja als Lüge. Und am 17. Februar 2023 kam es dann zu einer dritten Hausdurchsuchung, die etwas anders ablief. Hören wir mal Rita Flores im Interview mit ihrem Anwalt Dmitri Sachvatov.
Alles lief ab wie im Kino. Sie haben uns an den Tisch gesetzt, ich durfte mich nicht bewegen, durfte nicht zur Seite gucken. Und dann haben sie mich angeworben. Sie haben mir gedroht, sie haben sich lustig über mich gemacht und mir widerliche Sachen an den Kopf geworfen. Sie haben gedroht, meine Familie umzubringen, dass ich niemals im Leben werde beweisen können, wer meine Mutter umgebracht hat.
Rita Flores wurde also total in die Ecke gedrängt. Ihre Freunde konnten sie nach dieser Hausdurchsuchung, in Anführungsstrichen, lange nicht erreichen. Viele russische Online-Medien hatten damals berichtet, dass die Aktivistin nach dieser Hausdurchsuchung, von der noch alle erfahren hatten, verschwunden sei. De facto musste sie aber einen Vertrag mit dem Inlandsgeheimdienst unterschreiben.
Die Frage ist natürlich, man wird vieles Stand jetzt nicht überprüfen können, was von ihr dort berichtet wird. Wie glaubwürdig ist das, was sie da erzählt?
Ja, ich denke schon, dass es sehr glaubwürdig ist. Natürlich wird sie ihre Mitarbeit runterspielen, aber auch wichtige russische Investigativmedien wie The Insider nehmen ihre Aussagen sehr ernst. Und der russische Geheimdienst ist ja bekannt für diese Methode. Beispielsweise hat der KGB damals den recht berühmten Musiker Boris Grebenschikow auch zur Zusammenarbeit gezwungen und der musste die Musikszene in Petersburg ausspionieren.
Hat sie denn, wenn man so will, ihre Aufgaben erfüllt?
Also sie spielt das natürlich alles sehr herunter und sagt, sie hat immer auf Zeit gesetzt, sie hat Zeit herausgeschunden und hat nur Belanglosigkeiten geliefert. Aber der FSB ist jetzt natürlich auch nicht so ganz dumm und hat das natürlich auch verstanden. Man hat ihr auch eine Falle gestellt, in die ist sie getappt. Und ich denke, dass sie so mit den Jahren, weil das waren ja immerhin 3 Jahre, die sie da zur Mitarbeit gezwungen war, also musste sie auch liefern.
Gab es denn ganz konkrete Künstler, auf die sie angesetzt war?
Ja, sie hat Maria Aljochina ausspioniert, die Gründerin von Pussy Riot. Sie hat den Künstler Pavel Krisevich ausspioniert. Aber vor allen Dingen war sie angesetzt auf Pjotr Versilov. Pjotr Versilov ist einer der schillerndsten Kunstaktivisten in Russland. Er ist Gründer der Künstlergruppe Vajna. Er ist Gründungsmitglied bei Pussy Riot und Gründer von Mediasona, einer Online-Plattform, die über politische Gefangene berichtet. Und jetzt hat er sich den ukrainischen Streitkräften angeschlossen und kämpft gegen die russische Invasion. Er ist, man kann es sich vorstellen, most wanted in Russland. Und möglicherweise zielt die ganze Anwerbung von Rita Flores auf die Figur Pjotr Versilov, denn die beiden sind verbandelt, sie hatten ein Verhältnis. Hören wir mal, was Rita Flores sagt.
Ich habe mich schrecklich dabei gefühlt. Es gab in den ganzen Jahren nicht einen Tag, an dem ich mich gut gefühlt habe oder ruhig war. Ich hatte enorme Angst und Schuldgefühle. Dann gaben sie mir die radikalste Aufgabe, die es überhaupt gibt, Pjotr Versilov zu töten. Ich sollte ihn zu einer Reise nach Serbien verführen. Dort sollte ich mich in ein Café setzen, das voll besetzt sein sollte mit russischen Geheimdienstagenten und Banditen. Sie sollten Pjotr Versilov folgen, wenn er zur Toilette geht. Ich wiederum sollte das Café dann verlassen.
Ja, wir haben also gehört, dass der FSB Pjotr Versilov in Serbien kidnappen will oder gleich töten will. Man kann das schon ernst nehmen, denn wir haben ja beispielsweise im Juni in Ostpolen gesehen, dass russische Künstler, Karikaturisten auf offener Straße hingerichtet werden. Im Juni hatte es eben Pjotr Skripetsky getroffen, einen Karikaturisten, der sich über den tschetschenischen Machthaber Ramzan Kadyrov lustig gemacht hat. Und die Herrscher der Lächerlichkeit preisgeben, das sieht man nicht gerne in Russland.
Nun fragt man sich natürlich, wie haben die betroffenen Künstler, Künstlerinnen darauf reagiert, auf diese Selbstenttarnung?
Ja, also Pavel Krisevic, der unter den Künstlern war, die Rita Flores ausspionieren sollte, war geschockt. Er sagte dann aber, dass sie ja nicht dafür verantwortlich sei, dass man in so einem verkommenen Staat lebe. Und mit solchen Methoden wolle das Regime natürlich die Künstlerszene zersetzen, Vertrauen zersetzen. Und diesem Versuch müsse man widerstehen und dem dürfe man nicht nachgeben.
Christine Hammel über, ja, ein ehemaliges Mitglied der Performancegruppe Pussy Riot, Rita Flores, die sich jetzt als eine Mitarbeiterin des russischen Geheimdienstes selber dort enttarnt hat und Diskussionen dementsprechend ausgelöst hat. Vielen Dank für diese Hintergründe. Und wir gehen die wichtigste wahrscheinlich, oder jedenfalls die größte Computerspielemesse der Welt inzwischen, die Gamescom, die heute Abend in Köln eröffnet worden ist. Auch Mitglieder der Bundesregierung werden erwartet, morgen zum Beispiel der Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD will sich dort zeigen. Ein Ort, wo die ganze Bandbreite von Computerspielen gezeigt werden soll, und darüber wollen wir reden mit Ray Grimm. Sie ist Chefredakteurin bei Webedia, ein Verlag, der wichtige Games-Magazine herausgibt, und mit dieser wird verbunden. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also, die Gamescom, ich habe es gesagt, inzwischen die größte Computerspielemesse der Welt. Ist sie auch die wichtigste?
Ja, definitiv. Also an der Gamescom kommt man eigentlich nicht mehr vorbei, wenn man in der Branche ist.
Hat sich das heute Abend auch gezeigt bei der Eröffnungsshow?
Ja, definitiv. Also es gab heute Abend sehr, sehr viele Ankündigungen, sehr viele große Spiele. Also es war 2-Stunden-Show, was schon eine ganz schöne Hausnummer ist. Also das hat man definitiv gesehen, wie wichtig diese Messe mittlerweile ist.
Wie kann man Spiele bei einer Show-Eröffnung überhaupt einigermaßen nachvollziehbar zeigen?
Also eine gute Mischung aus quasi so, sagen wir mal, so Mood-Trailern, wo man einfach nur so ein bisschen eine Stimmung sieht, aber ganz viel wird auch einfach Gameplay gezeigt, also man sehen kann, wie sieht ein Spiel aus. Gleichzeitig sind aber auch auf der Bühne gewesen zum Beispiel Entwicklerinnen, sowie aber auch, es wurde immer wieder auch gezeigt, einfach was Gaming mittlerweile ausmacht, wie es Menschen verbindet und auch was Gaming Gutes tut, wurde zum Beispiel auch gezeigt mit Games Around Quick, also eine ganze Bandbreite, nicht nur an Videospielen, sondern auch einfach an der Community, die gezeigt wurde.
Was tut Gaming Gutes?
Unter anderem ist Games Done Quick ist ein quasi
Games Done Quick, ja? Yeah?
Genau, Games Done Quick.
Das also die ist, man schnell spielt, oder wie?
Genau, die schnell gespielt werden. Das ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung, die seit vielen Jahren stattfindet und die insgesamt schon über 60 Millionen Dollar eingebracht hat für Gaming for Democracy. Also quasi, um Demokratie weiter zu fördern und zu zeigen einfach, dass Gaming verbindet.
Demokratie? Als etwas, was man fördern kann mit Games, mit Spielen. Haben Sie da ein Beispiel für uns?
Also da geht es wirklich darum, dass halt Projekte gefördert werden, die dann halt Demokratie fördern.
Also über Umwege. Gibt es auch Spiele, die sozusagen da ein bisschen auch versuchen, etwas Gesellschaftliches zu bewegen?
Oh, definitiv. Auch gerade aus Deutschland kommen einige. Oder halt auch so Spiele wie Papers, Please, ein bisschen älter jetzt schon. Aber es gibt einige, die sich darauf fokussieren oder auch Gesellschaftskritik zeigen.
Was würden Sie überhaupt sagen? Wo verlaufen die Trends bei dieser Gamescom?
Bis jetzt, also über die Gamescom selbst muss man noch ein bisschen gucken, aber jetzt von der Opening Night Live war eine interessante Mischung aus so Nostalgie, also viele, viele Spiele oder Franchises, die man schon mal gesehen hat oder die vor vielen Jahren groß waren, sogar in den 90ern, dass es da Remakes gibt, aber auch sehr viel Mythologie interessanterweise, also sehr viel asiatische Mythologie in verschiedenen Facetten, auch arabische Mythologie-Spiele, die darauf basieren, aber auch viel, was man zusammenspielt oder wo man mit anderen Charakteren Dinge tut. Also das fand ich ganz interessante Takes.
Wird das stärker, dass man miteinander spielt? Das geht ja auch logischerweise online mit Menschen überall auf der Welt.
Oh, definitiv. Das ist schon seit Jahrzehnten tatsächlich ein Trend, dass man das sieht, dass immer mehr miteinander gespielt wird, dass das Gaming ein Medium ist, das sehr, sehr stark verbindet. Also es war wirklich seit Jahrzehnten so, aber ich glaube gerade seit 2020, seit der Pandemie, hat man das nochmal mehr gesehen, wie sehr es einfach Leute zusammengeführt hat oder dazu beigetragen hat, dass Leute halt einfach nicht so einsam waren in so schweren Zeiten.
Und ansonsten von den Spielearten her, was würden Sie sagen? Also ist die Bandbreite einfach riesengroß oder gibt es da schon eine gewisse Dominanz?
Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß. Also ich war auch überrascht, wie viel, man hat natürlich rote Fäden gesehen, aber ich war trotzdem überrascht, wie groß
welche
die Bandbreite
waren das?
War. Die roten Fäden, also einmal, ich habe das schon das Thema Mythologie gesagt, es waren sehr viele Action-Adventure, es waren sehr viele Spiele heute Abend, die ab 18 oder ab 16, also einfach ein älteres Publikum ansprechen. Aber es waren auch quasi, sagen wir mal, kleinere, putzige Spiele mit dabei. Dieses Jahr wird auch in der Indie Arena Booth sind über 400 unterschiedliche Indie-AusstellerInnen. Also
unabhängige Spielehersteller, die Indies.
Genau. Mhm. Die quasi keine so großen ja, Geldgeber hinter sich haben.
Weil Sie von Entwicklerinnen gesprochen haben und ich freue mich auch, mit Ihnen als Frau zu sprechen, weil man nach meinem Eindruck, früher war es jedenfalls so, dass Gaming fest in Männerhand war. Wie ist es heute?
Das war schon immer eher so ein Gerücht, sage ich mal, aber es ist so, dass tatsächlich 46 aller spielenden Frauen sind und ich glaube sogar...
Fast die Hälfte?
Ja, das ist tatsächlich
über
auch
alle
schon
Spiele hinweg. So. Über alle Spiele
ja,
hinweg?
Über alle Spiele hinweg. Also es gibt viele Klischees, die quasi die Gaming so anhaften, auch dass hauptsächlich Jüngere spielen, aber tatsächlich das Durchschnittsalter für GamerInnen in Deutschland ist bei 38. Und auch quasi, die letzte Statistik hat auch gesagt, dass ich glaube 6 von 10 der 6- bis 69-Jährigen in Deutschland spielen Spiele. Also es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert und diese Klischees, dass es alles zum Beispiel junge Männer sind, die sind schon seit Jahren nicht mehr wirklich aktuell, aber halten sich leider sehr vehement. Ich glaube sogar die größte Gruppe der Spielenden sind Frauen über 60, was natürlich dann sehr viel Mobile Gaming ist natürlich, aber auch Mobile Gaming ist Gaming, also...
Da ergibt sich doch ein deutlich vielfältigeres Bild, als viele vielleicht glauben. Auch auf dieser Gamescom in Köln, die heute Abend eröffnet worden ist, die größte Computerspielemesse der Welt. Rae Grimm ist auch mit dabei. Sie ist Chefredakteurin bei Webedia, einem Verlag, der Games Magazine herausgibt. Herzlichen Dank für das sehr Gespräch gern. Und noch eine erfolgreiche Gamescom wünsche ich Ihnen. Und wir gehen von Köln nach Berlin. Eine Stadt im Wandel sowieso schon immer. Das ist, wenn man mal ein paar Jahre nicht da war, sieht man es gleich. Es ist auch immer schon eine Stadt, in der viel über die Zukunft diskutiert wird. Die Berliner Festspiele, die feiern in diesen Tagen zwar ja ein Jubiläum, 75 Jahre, schauen also zurück, schauen aber auch nach vorne und wollen mit einem Projekt, mit dem S-Bahn-Ring tatsächlich, der ja die Innenstadt in Berlin umfasst, auch ein paar Zukunftsvision mitentwickeln. Was wäre, wenn die Ringbahn mit 27 Bahnhöfen ist dort dabei? Andrea Handels hat sich das Ganze angeschaut. Was passiert an diesen 27 ausgewählten Bahnhöfen, wo ja eben auch die Festspiele gefeiert werden sollen, die ja zum Beispiel die Berlinale mit dabei haben, den Gropiusbau, das Jazzfest, das ist ja wirklich ein großer kultureller Player.
Ja, also die haben 6 verschiedene Thementouren sich ausgedacht, gemeinsam mit dem japanischen Theater- und Konzeptkünstler Akira Takayama. Und diese Thementouren, die haben Titel wie Dürfen Kommunisten träumen oder Kann Kultur die Stadt verändern oder Was baut man auf Ruinen? Und die Leute fahren dann in jeder Tour von einem Ringbahnhof zum anderen. Da sieht man dann installiert künstlerisch gestaltete grüne Folien. Da werden die Projekte vorgestellt, die für die Stadt Berlin entwickelt wurden. Architektonische, städtebauliche oder künstlerische. Und die nie oder nicht komplett realisiert wurden oder auch wieder verschwunden sind. Viele von ihnen sind in den Archiven gelandet. Und was für die Zukunft daraus entwickelt werden könnte, das wird auch gesponnen. Und zur Idee hinter diesem ganzen Projekt hat mir der Intendant der Berliner Festspiele, Matthias Pees, gesagt.
Wir haben uns gefragt, was sind denn die neuen Grenzen, die neuen Barrieren in dieser Stadt? Und die Ringbahn markiert ja sowohl politisch als auch sozioökonomisch eine solche Grenze zwischen Zentrum und Peripherie. Wenn man in die Mietanzeigen oder Immobilienanzeigen in Berlin schaut, dann ist das oft ein Kriterium innerhalb oder außerhalb der Ringbahn. Und von diesen Orten aus künstlerische Visionen für die Zukunft zu entwickeln, die wiederum auf der Geschichte unserer Institution und des Kulturlebens in Berlin basieren, Geisterprojekte quasi für zukünftige Verwendung neu vorzuschlagen, die in den Schubladen geblieben sind. Das war der Reiz.
Ja, und deshalb heißt das ganze Programm auch What If im Sinne von Was wäre, wenn? Und ich habe heute eine Kostprobe bekommen von der Tour A, Dürfen Kommunisten träumen? Eine unterdrückte Vorstellungskraft. Und am interessantesten fand ich einen Entwurf der beiden DDR-Architekten Christian Enzmann und Bernd Ettel von 1984 zur Umgestaltung des Bersarin-Platzes in Berlin-Friedrichshain. Nikolai Bersarin war ja der erste sowjetische Stadtkommandant von Berlin 1945. Und Icarus Flug heißt dieses Projekt. Unsere Tour-Stadtführerin Sophia Hörhold, also die mich und diese Gruppe geführt hat, die hat vor der Folie im S-Bahnhofgang stehend das Ganze so beschrieben.
Drumherum müssen Sie sich vorstellen, das ist jetzt hier nicht mit aufgezeichnet, gibt es relativ viele verfallene Häuser zu dieser Zeit. Also es ist eine Gegend, in der sehr viel zerbombt wurde und noch nicht wieder aufgebaut ist. Ihre Idee ist, ein Mauerwerk zu errichten, das quasi optisch diese echte Welt abschirmt. In der Mitte dieses Platzes haben sie sich so einen Turm erdacht. Und es sollten von einer Plattform daneben als Icarus verkleidete Freiwillige den Flug in die Freiheit wagen und dann von der Staatsgewalt symbolisiert durch Laserkanonen abgeschossen werden.
Ja, kein Wunder, dass die beiden später verhaftet und zu Gefängnisstrafen sogar verurteilt wurden. Sie hatten auch schon andere kritische Projekte erarbeitet. Sie waren insgesamt sehr wagemutig. Und am Bersarinplatz stehen heute übrigens viele Plattenbauten.
Und man fragt sich natürlich, das soll ja auch um Zukunftsvisionen gehen. Also was wurde dann daraus entwickelt aus diesem Projekt konkret zum Beispiel? Was für eine Zukunftsvision, wenn es eine überhaupt gibt in dem Zusammenhang?
Ja, was sich der Künstler Akira Takayama ausgedacht hat in dem Fall, ist eine Zukunftsvision, die Frage zu stellen, was, wenn Berlin das Mahnmal für einen zukünftigen Überwachungsstaat errichten würde. Und unsere Stadtführerin hat dann gesagt, eine Drohne dauerhaft über diesen Bersarinplatz fliegen zu lassen, so als Kritik am Überwachungsstaat.
Da bin ich gespannt, was es noch so für Visionen gab. Also darum geht es ja auch in diesem Projekt. Also vielleicht reden wir noch über andere.
Ja, also es gab zum Beispiel auch nochmal ein historisches Projekt. Der Fotograf und Künstler Martin Mlecko hat 1986 den Plan gehabt, an der Yorkstraße in Berlin-Kreuzberg zahlreiche Plakatwände mit der Schrift Ich bin Berliner Michael Gorbatschow aufzustellen. Und das bezog sich natürlich damals auf Glasnost und auf John F. Kennedys Spruch von 1963, aber es wurde eben auch nie realisiert. Und diese Geschichte wird nun am S-Bahnhof Hermannstraße erzählt. Und als Vision hat Akira Takayama dazu, dass alle, die sich als Berliner fühlen, egal woher und mit welcher Nationalität, sich an den Kiosken der Ringbahn als Berliner registrieren lassen können und eine Plakette bekommen. Und so gibt es viele Visionen. Manche sind, finde ich, eher albern, manche interessant. Es gibt auch avantgardistische Architekturprojekte zum Beispiel, die man sich vorstellen kann. Und die werden eben bei diesen Ringbahntouren vorgestellt. Und die Menschen, die mitgefahren sind, die können am Ende abstimmen, welche drei Visionen ihnen am besten gefallen haben.
Zumindest kann man das als spielerisch beschreiben, was ja vielleicht wiederum auch zu Berlin passt. Also lohnt sich das Ganze?
Ja, also ich habe jetzt nur einen kleinen Ausschnitt erlebt, aber wenn ich mir diese 27 Stationen auf den insgesamt 6 Touren ansehe, dann glaube ich schon, dass das eine oder andere Projekt gute Einblicke in unbekannte Geschichten und auch in die Entwicklung Ost- und auch West-Berlins geben kann. Und man kann die Touren jetzt ab Freitag in den nächsten 4 Wochenenden mitmachen und ich werde mir auf jeden Fall noch eine weitere angucken.
Also auf in die Berliner Ringbahn, wo also die Berliner Festspiele Jubiläum feiern. Andrea Handels hat sich für uns umgeschaut und Gregor Sander schaut in die Feuilletons vom 25. August.
Dass die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches nicht sofort glücklich machen muss, erklärt die Schriftstellerin Anne Weber in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Jetzt bin ich französische Staatsbürgerin. Der Weg dahin war mühsam. Aber plötzlich habe ich nicht nur 2 Nazi-Großväter, sondern auch Asterix und Obelix in meiner Ahnenreihe. Weber, die ihre eigenen Bücher erst auf Französisch schreibt, um sie dann selber ins Deutsche zu übersetzen, lebt seit vielen Jahren in Paris. Das hat die Einbürgerung trotzdem nicht leichter gemacht. Ich musste nachweisen, dass mein Mann und sogar meine Schwiegermutter in den letzten 3 Jahren ihre Steuern ordentlich bezahlt haben. Vergeblich versuchte ich, die Dame davon zu überzeugen, dass das nichts mit mir zu tun hatte. Die jahrelangen, teilweise bizarren Formalitäten bringen die Trägerin des Deutschen Buchpreises von 2020 durchaus zum Zweifeln. Deutsch-Französisch, ist es nicht ein Widerspruch in sich? Wie kann man gleichzeitig leicht und schwer, elegant und plump, pünktlich und unpünktlich sein? Am Ende ihres Textes in der FAZ kommt Weber dann aber doch in ihrer neuen Zweitnationalität an und bekennt: Ich frage mich, ob nicht auch in mir schon mehr Revolte und Empörung kocht, seit ich Französin geworden bin. Zum Beispiel bin ich empört, dass das französische Wort für eingebürgert, naturalisé, nebenbei auch noch ausgestopft bedeutet, wie eine Jagdtrophäe. In der Tageszeitung Die Welt empört sich Matthias Heine über die 16-Jährigen, die im September an der Berliner Abgeordnetenhauswahl teilnehmen dürfen. Alles spricht dafür, das Wahlalter wieder auf 21 heraufzusetzen, fordert er und verweist auf das alte Rom. Man ging davon aus, dass ein 30- oder 40-jähriger Mann schon mehr für die Community getan hatte als ein 20-jähriger und dass mit seinen Erfahrungen auch seine Weisheit gewachsen war. Deshalb hatten die Römer einen Senat, ursprünglich einen Ältestenrat. Darin steckt das Wort Senex, alter Mann. Dass also auch Frauen im alten Rom nicht wählen durften, unterschlägt der Weltautor an dieser Stelle und bedauert stattdessen, dass 1970 das Wahlalter per Grundgesetzänderung erst auf 18 und zumindest in Berlin nun sogar auf 16 gesenkt wurde. Denn es gibt einige Indizien, Schulleistungen, Lesefähigkeit, Konsumverhalten, Zunahme von psychischen Maläschen, die dafür sprechen, dass die Social-Media-süchtigen Adoleszenten von heute eher unreifer sind als die Spätteenager vor 46 Jahren, polemisiert Heine in der Welt und vergisst dabei, dass viele dieser Vorwürfe, Konsumverhalten, psychische Maläschen oder Social-Media-Sucht, ja auch auf deutlich ältere, sogar sehr männliche heutige Wähler zutreffen. Aber man muss ja auch nicht jede Meinung gut finden. Nur äußern sollte man sie dürfen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet über einen Sieg der Meinungsfreiheit in den USA. Die Washington Post muss die Meinungsjournalistin Karen Attia wieder einstellen. Sie war von der Zeitung gefeuert worden wegen eines privaten Social-Media-Posts im Zusammenhang mit der Ermordung des rechtsradikalen Aktivisten Charlie Kirk. Den damals auf Blue Sky veröffentlichten Satz der schwarzen Journalistin zitiert Peter Burkhardt so: Sich zu weigern, sich die Kleider zu zerreißen und sich Asche ins Gesicht zu schmieren, als performative Trauer um einen weißen Mann, der Gewalt befürwortete, ist nicht dasselbe wie Gewalt. In der Taz wird Selina Helfrich bei diesem Thema grundsätzlich. Der Fall Attia wirft aber einmal mehr die Frage auf, ob es in Ordnung ist, dass Medien JournalistInnen feuern, weil ihnen ihre Meinung nicht passt und sie ihren Ruf in Gefahr sehen. Widersprüchlich dabei ist, dass Medienhäuser besonders gern nach Leuten suchen, die in den sozialen Medien am lautesten krähen, um sie für Kolumnen und Kommentare zu gewinnen. Trotzdem kommt die Taz-Autorin am Ende zu folgendem Fazit, dem wir uns gerne anschließen. Meinungen kann man doof finden, aber nicht die Meinungsfreiheit.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom 26. August. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Und mit Erinnerungen an die große, an die unerreichte Dolly Parton. Code of Many Colors ist ein Song über Armut in der Kindheit, über einen aus Stoffresten zusammengenähten Mantel. Bam.